Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ich freue mich ganz besonders heute, bei euch zu sein und für euch dienen zu können. Wir wollen den Predigtteil beginnen mit einer Kindergeschichte und darum möchte ich die Kinder alle bitten, die hier sind, nach vorne zu kommen. Ja, liebe Geschwister, ist es nicht schön, in glückliche und zufriedene Kinderaugen zu schauen? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. So, ihr lieben Kinder, ich hoffe, ihr malt mir jetzt noch einen Marienkäfer, denn jetzt kommt die große Geschichte für die Erwachsenen. Da drehe ich einfach meinen Marienkäfer um und siehe da, da ist sie schon. Lob den Herrn, ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, heute fühle ich mich stark. Mein Herz pochert immer, wenn ich vorne stehe und zu anderen Menschen reden soll. Ich glaube, das nennt man Lampenfieber. Meine Lampe ist immer sehr an und sehr hell und brennt wie Lichterloh. Ich will den Herrn loben für alles, was er mir Gutes getan hat. Alles im Überfluss. Meine Hoffnung wird im Glauben zur Gewissheit. Daran, dass wir alle einmal ganz ohne Krankheit, ohne Boshaftigkeiten, ohne schlimme Dinge mehr sind. Dass wir neu geschaffen sind. Dass der Herr uns alles genommen hat, was nicht gut ist. Und wir in einer Gemeinsamkeit mit ihm in unserer Mitte leben dürfen. Dieser Glaube entsteht aus der Hoffnung, die uns im Worte Gottes gegeben wird. Hoffnung bezeichnet nicht eine unbestimmte Erwartung, sondern ein begründetes Vertrauen auf die kommende neue Welt Gottes. Die Hoffnung stützt sich auf die Zusage Gottes, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. So steht es in Galater 5,5. Sie umfasst auch die Erwartung auf das ewige Leben, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. 1. Petrus 1, Vers 3. Hoffnung. Hoffnung haben die Menschen auch aus Schwarzafrika, die sich für 2.000 bis 10.000 Euro einen kleinen Platz auf einem Fischerboot kaufen. Wenn sie dann in Nacht und Nebel vielleicht ihre Familien verlassen haben und auf den Weg machen in die neue Welt, in der sie eine große Hoffnung setzen, dann gibt es keinen Schritt mehr zurück. Dann stelle ich mir vor, dass der junge Vater in Senegal oder in Nigeria still und leise sich aus dem Hause macht, sich noch einmal umdreht und noch einmal eine Träne weint, wenn er seine Kinder verlässt. Er will doch nur Arbeit, ein neues Leben. Und wenn es ihm dann besser geht, dann holt er doch seine Familie nach. In Nacht und Nebel fahren sie dann auf einem alten LKW, eng beieinander auf der Ladefläche sitzend, zum Hafen. Dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Wir wissen, dass dann, auch wenn sie sich entschieden haben, doch zu bleiben, sie zum Teil mit Waffengewalt auf die Boote gefercht werden. Kleine Boote. Und selbst auf diesen kleinen Booten machen die Menschen, die ihren Profit daraus machen, Menschen zu verschieben, auch noch Unterschiede. Der mehr bezahlt, darf oben an Deck. Der weniger bezahlt, kommt unten in das Boot. Niemand kann schwimmen. Und die Gewissheit, wenn du unten im Boot bist, dass etwas passiert, dass du sterben wirst, das ist damit besiegelt. Der oben an Deck ist, hat vielleicht noch die Chance, sich an einer Planke zu klammern und so lange zu überleben, bis ein rettendes Boot kommt. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt dann nur noch die Hoffnung auf die neue Welt. Wir sind ein Teil dieser neuen Welt für diese Menschen. für 800 oder mehr Menschen vor Italiens Küste wurde diese Hoffnung nicht erfüllt. Hoffnung ist der Glaube daran, was man nicht erwartet, ja sogar nicht einmal wirklich glaubt, dass es eintritt. So sagte einmal Theodore Roosevelt. Hoffnung ist da, wo man seine eigenen Fähigkeiten aufgebraucht hat, das Ziel auch nicht mehr zu erreichen scheint und doch daran fest glaubt, das Ziel noch zu erreichen. Hoffnung ist das Vertrauen auf Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, um unser aller Leben zu retten. Ein Leben für unser aller Leben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an der Nordsee wart. Ich persönlich mag lieber die Ostsee. Es ist ruhiger, es ist angenehmer, man hat mehr Sandstrand, man kann mit den Kindern schön spielen. Aber auch der hohe Norden hat seine Reize. Dazu gehört allerdings auch sehr viel Wind. Und wer schon mal einen windigen Tag an der Nordsee verbracht hat, der weiß, das kann ganz schön unangenehm sein. Vor vielen Jahren war ich einmal an der Nordsee und habe dort aus Kupfer ein Schild gesehen. Und das war gewidmet den Männern von der Seenot, die als Rettungsbootfahrer Tag und Nacht bereitstanden und anderen Seeleuten, die vielleicht mit ihrem Boot in Not waren, zu Hilfe kamen. Und dieses Schild dort an der Nordsee, das hatte eine kleine Geschichte. Und zwar war ein Boot mit 24 Mann besetzt, als Rettungsboot in dieser Region eingesetzt. In einer stürmischen Nacht war vor der Küste ein Boot in Seenot geraten und womöglich gekentert. Und so machten sich die 24 Mann auf, um den gekenterten anderen Matrosen zu Hilfe zu eilen. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass ein Matrose, ein Seemann dem anderen hilft. Und so sind sie hinaus in der Nacht mit Laternen bewaffnet, um ein Licht für die Gestrandeten zu sein. Sie haben gerufen und sie sind die Wellen hinauf und hinunter und sie haben viele gerettet. Sie sind dann irgendwann nach Stunden zurück ans Ufer und haben gezählt, wen sie denn nun alles gerettet haben. Und es waren 9 Überlebende. Und der Kapitän war stolz und hat seine 23 Mann gelobt, dass sie die 9 gerettet hatten. Aber einer der 9 sagte, wir waren 10. Wir haben noch den Smoothie, den Koch in der Kombüse gehabt. Und der ist nicht dabei. Die 23 haben die 9 ans Ufer gelegt, wo auch schon andere Menschen gewesen sind, die mit Decken, warmen Getränken für die Versorgung bereitstanden. Und dann traf der Kapitän eine Entscheidung und sagte, lasst uns noch einmal hinaus. Wir wollen auch schauen, ob wir nicht den letzten Mann noch retten können. Alle für einen. Diese Geschichte nahm ein gutes Ende. Man hat den Koch noch gefunden und man konnte ihn retten. Und darum war diese Tafel dieser besonderen Tat gewidmet. 24 Leute haben ihr Leben in der Nacht in tobender See aufs Spiel gesetzt, um den einen auch noch zu retten. Heute geht es aber um den Menschensohn, der sein Leben eingesetzt hat, um alle Menschen zu retten. Nicht 24 für einen, sondern einer für Millionen. Erste Korinther 15 in den Versen 3 bis 4. Wie lautet die gute Nachricht, die Paulus den verlorenen Menschen predigt? Der Apostel macht in 1. Korinther 15, 1 bis 4 den Inhalt des Evangeliums, das er predigte, sehr deutlich. Er teilt uns den Kern der Nachricht mit, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und das auch nach den alten Schriften des Testaments. In 1. Korinther 15, 1 schreibt Paulus, dass dies eben das Evangelium ist, das er den Korinthern verkündigt hat, als sie von Paulus das Evangelium hörten und, das versteht sich wohl ganz von selbst, Damals waren die Korinther wohl eher Verlorene als zu Gott Gehörende. Und es waren nicht in Gott geborene Menschen, sondern Abtrünnige. Und daher konnte Paulus auch nicht wissen, wer von seinen Zuhörern nun auserwählt war oder wer nicht. Was er jedoch wusste, das war, dass Gott in jener Stadt ein großes Volk hatte. So steht es auch in Apostelgeschichte 18,10. Jenen ungläubigen Korinthern, unter ihnen befanden sich solche, die wahrscheinlich nie gerettet werden würden, denen predigte Paulus das Evangelium, indem er ihnen sagte, dass Jesus Christus für unsere, für deine und für meine Sünden gestorben ist. Ja, und so haben wir hier die von Gott inspirierte Definition, wer die Gegenstände des Errettens und des Glaubens im Evangelium hat, der ist gerettet. Dieses Evangelium lautet nicht nur, Christus ist fähig, unendlich fähig, alle vollkommen zu erretten, die durch ihn zu Gott gekommen sind, sondern es lautet, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und das für alle Menschen dieser Welt, auch für die, die nicht an ihn glauben. Manche haben es gewagt und die Behauptung aufgestellt, dass kein Mensch, außer nach einem langen Leben der Heiligkeit, dazu berechtigt sei, zu sagen, Jesus Christus starb für mich. Prediger haben anderen Predigern sogar das Recht abgesprochen, irgendeinem Menschen zu sagen, Jesus Christus starb für dich. Es hat jedoch den Anschein, dass der Apostel Paulus von einer anderen Denkweise gekennzeichnet war. Denn er hatte keine Skrupel, allen Mitmenschen in Korinth zu sagen, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Jesus Christus starb für meine Sünden. Aber er starb auch für unsere aller Sünden, für die der Glaubenden, wie auch für die Heiden, auch für die Heiden in Korinth. Christus ist für unsere Sünden gestorben und der Kern der guten Nachricht lautet, Jesus Christus hat mich befreit. Diese Botschaft befindet sich in Übereinstimmung mit allem, was ich in der Bibel lese. Es gibt einen Bibelabschnitt, der mehr als jeder andere und das stellvertretend für viele andere Stellen auch über das Sterben des Messias und über unsere Sünden handelt. Und das ist in Jesaja 53. In jenem Kapitel wird mitgeteilt, dass unsere aller Schuld auf Jesus Christus geworfen wurde, im Vers 6. Der Tod Christi für unsere Sünden ist der alttestamentarischen Schriften zufolge nicht nur auf die Sünden der Auserwählten begrenzt, sondern hat sich für jeden einzelnen Menschen auserwählt und Gültigkeit. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg ab von dem Herrn. Aber er warf alle unsere Schuld auf sich. Und so steht es in Jesaja 53,6. Liebe Geschwister, liebe Freunde und liebe Gäste, unsere Hoffnung ruht auf dem Herrn, der alles geschaffen hat. Und im Glauben wird diese Hoffnung zur Wirklichkeit. Wir alle leben doch in irgendeiner Hoffnung. Es beginnt schon in früher Jugend. Da hoffen wir auf einen guten Schulabschluss. Wir hoffen auf einen guten Ausbildungsplatz. Später hoffen wir auf eine gute Arbeit. Männer hoffen auf eine gute Frau und Frauen hoffen auf einen guten Mann. Die hoffen dann später auf gesunde und glückliche Kinder. Und die wieder in diesem Kreislauf des Lebens eintunken und ihre Hoffnung genauso wie wir haben. Oft wird diese Hoffnung nicht so erfüllt, wie wir sie uns erhofft haben. Oft müssen wir Rückschläge erleiden. Es geht um Missfallen der Arbeit, der Versuch, eine neue Arbeit zu finden, ein schlechtes Zeugnis, die Hoffnung eines Kindes, wenn man mit dem Mathematikbuch unter dem Kopfkissen schläft, vielleicht am nächsten Tag doch noch eine gute Zensur zu schreiben. oder in letzter Sekunde doch nochmal ein Stoßgebet gen Himmel zu senden, in der Hoffnung, dass Gott einem so segnet, dass man die Mathematikformeln alle nochmal im Kopf hat. All das geht oft schief. Krankheiten und auch der Tod sind Dinge in unserem Leben, die unsere Prüfungen darstellen. Gott hat uns nie versprochen, dass wir ein Leben ohne Sorgen, ohne Not, ohne Krankheit haben. Viele Dinge sind Prüfungen in unserem Leben auf dieser Erde. Aber eins weiß ich, und da bin ich mir sicher, das wird irgendwann ein Ende haben. Und auch der Tod hat seine Furcht für mich verloren. Er hat keinen Stachel mehr. Denn ich weiß, in meinem festen Glauben daran, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, bin ich befreit. Ich brauche mir um diese Dinge keine Sorgen mehr machen. Und ich brauche mir auch nicht um Wertgerechtigkeit, um meine Aktivitäten in der Gemeinde oder drumherum Gedanken machen. Weil der Kern alles Einzelnen ist meine Überzeugung, dass Jesus Christus mein Erlöser ist und Jesus Christus lebt. Alles andere ist wunderschönes Schmückwerk drumherum. Ich danke jedem von ganzem Herzen, wenn er wenig oder nur manchmal etwas in der Gemeinde tut. Solange er das von Herzen tut, solange er sich nicht genötigt fühlt, das zu tun. Ich danke jedem, der sich engagiert für seine Gemeinde, der zum Wohle unserer Gemeinschaft sich einsetzt. Es gibt Menschen, die reiben sich förmlich auf, die widmen ihr ganzes Leben der Gemeindearbeit. Ich danke denen dafür. Aber ich danke auch den Ehepaaren, die Kinder zeugen, denn das ist unsere Zukunft. Alles ist nichts ohne diese Kinder. Jede Predigt ist nichts ohne seinen Zuhörer. Ich habe die Hoffnung, dass Gemeinden wachsen. Ich habe diese Hoffnung, je schlechter unsere Welt sich darstellt, je mehr negative Schlagzeilen in unserer Welt sind, umso mehr fühlen sich die Menschen zum Glauben zurückgezogen. In der Zeit des 11. September haben die Kirchen weltweit mehr Zuspruch und Leute gehabt als jemals zuvor. Ein halbes Jahr später waren es weniger als jemals zuvor. Da war alles wieder normal. Menschen neigen dazu, sich Gott zuzuwenden, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn es uns Menschen gut geht, dann vergessen wir schnell, wer denn derjenige ist, der uns das alles möglich macht. Ich danke jeden Tag, weil ich weiß, nichts ist normal, alles ist mir geschenkt. Ich bitte Gott jeden Tag, denn ich weiß, ohne seine Hilfe bin ich nichts, bin ich verloren. Und ich bitte nicht für mich, sondern ich bitte auch für meine Kinder, für meine Enkelkinder, für Menschen aus meiner Gemeinde, die mir wichtig sind, von denen ich weiß, dass sie Probleme haben. Ich bete für meine Nachbarn, ich bete für Arbeitskollegen, genauso wie ihr das tut. Oft beten wir für viele Menschen in unserem Umfeld, mehr als für uns selbst. Und ich glaube, das freut Gott. Das lässt ihn lächeln. Und er sagt, schau, du hast so wenig zu essen. Deine Miete frisst dein ganzes Geld. Ob nun dein Lohn oder deine Rente, Pension. Aber dir bleibt nur noch wenig über. Und trotzdem bist du glücklich, wenn du deinen Enkelkindern was schenken kannst. Wenn du mit deiner Nachbarin mal Tee oder Kaffee trinkst und ihr ein Stück Kuchen ausgibst. Wir leben in Gottes Gnade. Und wir geben Gottes Gnade und seine Liebe weiter an alle Menschen in unserem Umfeld. Das solltest auch du tun, wenn du es nicht sowieso schon tust. Und das glaube ich. Eine Glaubensgeschwister hat mir meine schöne Geschichte erzählt. Als sie Kinder waren, da haben sie keine Bibel gehabt. Aber die Mutter hat immer aus der Bibel erzählt. Und hat wunderschöne Geschichten über Gott gewusst, die sie den Kindern zur Nacht erzählt hat. Der Vater war gestorben. Und so gab es einen Stiefvater. Und dieser Stiefvater, der wollte vom Glauben nichts wissen. Er hat seiner Frau gesagt, wenn du in die Gemeinde gehst, dann ist das deine Sache, aber bitte, halte die Gemeinde und deinen Glauben aus unserer Familie. Jahr um Jahr hat die Frau gebetet darum, dass dieser Mann in die Gemeinde eintritt und auch seinen Weg zu Jesus Christus findet, einen Weg mit Gott. Aber es wurde immer schlimmer. Dieser Mann wurde immer drastischer in seinen Maßnahmen. Und so verbot er der Frau eines guten Tages auch den Kindern von Gott zu erzählen. Die Frau war sehr traurig. Und so blieb ihr nichts anderes übrig, als ihre Mutter zu rufen und sich ihr anzuvertrauen. Sie war der einzige Verbündete, den sie hatte, denn ihren Glauben hatte sie von ihrer Mutter. So wie eure Kinder ihren Glauben von euch bekommen. Und genau in der Weise werden sie ihren Glauben weiterleben. Und diese kleinen Kinder, die nun über lange Zeit nichts von Gott gehört haben, kriegten eine Geschichte am Mittagstisch von ihrer Oma erzählt. Ihr Schwiegersohn war wutentbrannt, zornig, schlug mit der Faust auf den Tisch, hat ihr verboten, jemals wieder in dieses Haus zu gehen. Sie haben beide gebetet, die Frau und die Mutter. Und jedes Mal, wenn die Oma ihre Enkelkinder gesehen hat, hat sie in den Arm genommen, hat sie ihnen eine Süßigkeit mitgebracht und hat gesagt, Kinder, es gibt einen lieben Gott und der wohnt im Himmel. Und der hat euch genauso lieb wie eure Oma, noch viel tausendmal mehr. Meine Glaubensschwester ist aufgestanden, nachdem sie diese Geschichte erzählt hat und hat geweint und hat gesagt, das war meine Lebensgeschichte. Meine Kinder leben in Freiheit, denn sie wissen, es gibt einen lieben Gott, der wohnt im Himmel und der hat alle Kinder tausendmal so lieb wie eine Oma oder ein Opa. Hoffnung hatten alle, dass der Stiefvater einmal zum Glauben findet. Gott hat das ganz anders gewollt. Dieser Mann ist mit 42 Jahren bei einem Bergbauunglück ums Leben gekommen. Die Familie hat von diesem Bergbauunternehmen eine hervorragende Rente bekommen. Und die Frau hat einen dritten Mann geheiratet, der aus ihrer Gemeinde war und sich liebevoll um Frau, Kinder und auch die Oma gekümmert hat. Und so nehmen manche Geschichten ein glückliches Ende, auch wenn dazwischen der Weg sehr holprig gewesen ist. Für wen ist Jesus denn eigentlich gestorben? Ich bin gerettet aus der Gnade allein. Dies soll meine einzige Rechtfertigung sein. Als Jesus für alle Menschen gestorben, der hat auch mich dort oben erworben. So ist das aus dem Loblied Gnade, welch ein schönes Wort von S. Dorridge. Was sagt unsere Bibel? Ich habe in Römer 3 und Römer 4, Vers 3 Folgendes gefunden. Römer 4, Vers 3. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. In Timotheus steht, wir sehen aber Jesus Christus, der ein wenig niedriger war, wegen des Todenleidens. Aber mit Herrlichkeit und Ehre wurde er gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die der unseren, sondern für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. Also starb Jesus Christus für alle, so steht es in Timotheus. Er starb für alle Menschen, so steht es im Römerbrief. Er starb für unser aller Schuld, so steht es in Jesaja. Er starb sogar für die Gottlosen, So schreibt es Paulus an die Römer. Jesus starb für all diejenigen, die als Christusleugner auf der Erde leben. Er starb für alle Sünder. Er starb für jeden Menschen. 2. Petrus. Er starb für so viele, sagt Matthäus. Er starb für die gesamte Welt. So schreibt es Johannes in 3 seiner Bücher. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. So sagt es Johannes. Ja, er starb auch für das Volk Israel. Er starb für die Gemeinde. Er starb für seine Schafe. Er starb für dich und er starb für mich. Unser Leben wäre ohne Zukunft. Unser Leben wäre ohne Hoffnung. Unser Leben wäre ohne ihn hoffnungslos. So brenne für Jesus und deinen Glauben und schäme dich nicht hinauszugehen. Und wenn dich jemand fragt, wenn du ein junger Mensch bist, wo gehst du denn am Samstagmorgen hin? Ja, ich treffe mich da mit meinen Eltern oder mit, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in meine Gemeinde. Ich gehe in das Adventhaus, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Was meinst du, was die Leute gucken, wenn du so bist? Mach dich nicht klein, mach dich groß. Zeige deinen Glauben nach außen. Zeige deinen Glauben wie die Frau, die im Gottesdienst aufsteht und sagt, ja, Jesus, was für ein Mann, Halleluja. Aber auch da gibt es Rückschritte. Denn in der Geschichte kam der Pastor und hat gesagt, liebe Glaubensschwester, wir sind ein bisschen konservativer. Da steht man im Gottesdienst nicht auf und zeigt auch nicht so seine Gefühle. Mach das bitte nicht mehr. Aber am nächsten Wochenende, als wieder über Jesus gepredigt wurde, da stand sie auf und sagte, ja, Jesus, was für ein Mensch, er hat uns gerettet, Halleluja. Da ist der Pastor nochmal hin und hat gesagt, liebe Glaubensschwester, ich hatte dich doch gebeten, ein bisschen mehr Kontenance, etwas mehr Ruhe. Versuch es doch einfach mal. Was wünschst du dir von ganzem Herzen? Ach, sagt sie, ich bin so alt, über 80 Jahre schon, ich habe eigentlich alles. Aber was ich mir wünschen würde für den Herbst und für den Winter, das wäre so eine schöne, dicke, warme Wolldecke. Oh, sagt der Pastor, das ist eine gute Idee, die schenke ich dir, wenn du jetzt immer schön ruhig bleibst. Na ja, sagt sie, prima. Erstes Wochenende, das klappt, das zweite auch. Beim dritten, da wird wieder gepredigt. So einer wie der Heinrich Blome, der laut ins Mikrofon brüllt. Und die alte Dame springt auf und sagt, ist egal mit der Decke, Jesus ist wichtig, Halleluja. Und so hoffe ich, liebe Geschwister, seid auch ihr in euren Herzen voller Feuer und Freude über das, was Jesus für euch getan hat. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Ich wünsche uns die ständig wachsende Hoffnung, dass sie zur Gewissheit wird, dass du und ich, alle unsere Kinder und Enkelkinder, alle unsere Verwandten und die lieben Nachbarn um uns herum, die errettende Botschaft, das Evangelium hören, annehmen und mit uns eine Ewigkeit im Paradiese verbringen. Amen.